Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz wissen wir, was geschehen ist hier. Wir wissen, was Deutsche anderen angetan haben. Und deshalb reden wir hier in Auschwitz, und das ist auch die Bitte der Überlebenden, nicht nur über die Vergangenheit, sondern begreifen es als bleibende Verantwortung, den Anfängen zu wehren, auch in unserem Land.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, heute war er einer von vielen Politikern, die gemeinsam mit Überlebenden an die Befreiung des Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz erinnert haben vor 75 Jahren. Wir gucken gleich, wie dieser Gedenktag gewesen ist und wie wir es schaffen können, uns an Tage wie diesen zu erinnern. Denn das ist und bleibt wichtig. Hier ist der frische Podcast vom Update am Montag, den 27. Januar. Ein weiteres Thema bei uns sind Pigmente für Tattoos. Also zwei Pigmente, ein grüner und ein blauer, die sollen nämlich verboten werden, weil sie wahrscheinlich gesundheitsschädlich sind. Diese beiden Pigmente sind aber die Grundlage für ganz, ganz viele andere Farben. Und jetzt? Alles nur noch schwarz und grau, oder wie?
Das würde faktisch Farbtätowierungen unmöglich machen, sobald da in irgendeiner Weise einer dieser Töne mit drin ist. Das wäre eine Katastrophe für die Industrie.
Das ist Urban Slamal, der ist Rechtsanwalt, hat sich spezialisiert auf rechtliche Fragen rund um Tätowierung. Und warum er da so schwarz sieht, das erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Juden wurden in der Shoah auf verschiedenste Weisen ermordet. Vergasen, erschießen, lebendig verbrannt werden, lebendig begraben werden, Tod durch Erschöpfung, durch Zwangsarbeit. Manche Juden nahmen sich das Leben, um der Festnahme und weiterer Verfolgung zu entgehen oder ihr hoffnungsloses, nicht nachlassendes Leiden zu beenden. Das ist ein Auszug von yadvashem.org, dem Online-Portal der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, der völlig klar und unmissverständlich erklärt, wie rund 6 Millionen Juden im Nationalsozialismus systematisch ermordet worden sind. Heute, am 27. Januar, vor 75 Jahren, haben Soldaten der Roten Armee das NS-Vernichtungslager Auschwitz befreit. Daran wird heute erinnert in der Gedenkstätte Auschwitz. Viele Politiker sind dort, rund 200 Menschen, die das Konzentrationslager überlebt haben, waren auch eingeladen. Florian Kellermann ist unser Korrespondent, der war heute mit dabei. Florian, wie ist denn dieser Gedenktag heute abgelaufen?
Zunächst mal haben wir am Morgen Überlebende Kränze niedergelegt und Grabkerzen aufgestellt an der sogenannten Todesmauer, die in Auschwitz I sich befindet, also ein Stammlager, wo Massenerschießungen stattgefunden haben. Und die zentrale Gedenkveranstaltung, die hat am Nachmittag stattgefunden im sogenannten Lager Auschwitz II oder Birkenau, das dann also das eigentliche Vernichtungslager war, wo die Menschen mit Zügen, mit Eisenbahnwaggons angekarrt wurden durch dieses Tor, das man häufig auf Fotos sieht, hindurch ins Lager gebracht worden sind und auf der Rampe dann gleich selektiert wurden und sehr viele von ihnen, die meisten von ihnen, gleich in die Gaskammern, in den Tod geschickt worden sind. Da fand die zentrale Gedenkfeier statt. 4 Überlebende haben geredet und die ist vor einer Stunde zu Ende gegangen, diese Gedenkfeier.
Auch der polnische Präsident Duda hat ja heute eine Ansprache gehalten. Was waren wichtige Punkte für ihn? Welche hat er erwähnt?
Ja, seine Rede war gewissermaßen eine Erwiderung auf das, was der russische Präsident Wladimir Putin in den vergangenen Wochen gesagt hat. Denn der hat ja so ein paar Sachen von sich gegeben, die für viel Kopfschütteln gesorgt haben. Also er hat gesagt, dass das Vorkriegspolen mit Schuld gewesen sei am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und er hat Polen auch in Zusammenhang gebracht mit der Judenvernichtung. Und man kann sagen, Duda hat darauf hingewiesen, wie viele Polen auch Juden gerettet haben. Das sind ja die Nation mit den meisten Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem und hat auch darauf hingewiesen, dass polnische Emissäre des polnischen Untergrunds früh darauf hingewiesen haben, die Alliierten, dass diese Judenvernichtung stattfindet.
Der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, daran wird heute erinnert und die aktuellen Infos habt ihr bekommen von Florian Kellermann. Wie ist das denn bei euch? Also spielt dieser Tag eine Rolle? Und wie kann man das eigentlich hinbekommen, sich an so einen historisch wichtigen Tag zu erinnern? Unser Reporter Martin Krinner hat ein paar Vorschläge dazu gesammelt und greift erstmal das auf, was der Bundespräsident in der letzten Woche gesagt hat.
Yes, we Germans remember, but sometimes it seems as though we understand the past better than the present.
Ja, wir erinnern uns. Aber manchmal hat es den Anschein, als ob wir die Vergangenheit besser verstehen als die Gegenwart. Aus Rücksicht auf die Überlebenden hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Rede in Yad Vashem letzte Woche nicht auf Deutsch gehalten, sondern auf Englisch. Und er hat dabei davor gewarnt, dass sich die Geister des Bösen heute in neuem Gewand zeigen und ihr völkisch, autoritäres und antisemitisches Denken als Antwort für die Zukunft präsentieren.
The spirits of evil are emerging in a new guise, presenting their antisemitic, racist, authoritarian thinking as an answer for the future.
Tja, das ist mal eine klare Aufforderung. Das Gedenken an die Opfer und an die ganzen Gräueltaten, die sich während der Nazizeit in Deutschland abgespielt haben, das geht uns alle an, damit sowas nie wieder vorkommt. Aber gerade deswegen ist die Frage berechtigt.
Heute ist der Holocaust-Gedenktag.
Ja.
Spielt der für dich irgendeine Rolle?
Absolut, ja.
Inwiefern?
Ich glaube, ich bin einfach, ja, respektvoll gegenüber diesem Thema.
Also ich nehme mal an, dass zum einen auf ARD oder überall im deutschen Fernsehen, im freien Fernsehen, dazu Dokus laufen werden, dass man da nochmal ein bisschen daran erinnert wird, was passiert ist.
Ich denke, indem man einfach darauf achtet, dass man es nicht vergisst und dass man auch Leute, die sagen, auch ist doch nicht so schlimm, ist so ewig her, immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, du, ja, ist vielleicht auch jetzt lange her, aber lange her heißt nicht, dass es vergessen werden sollte.
Aber wie schafft man sowas? Als Mensch, der nicht dabei gewesen ist, wie nähert man sich so einem Thema angemessen?
Ich glaube, sich die Geschichten von früher einmal anzuhören. Also da gab es ja diese Ausstellung mit den Fotos zu den Opfern von damals. Ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, sich damit einmal auseinanderzusetzen.
Gemeint ist die Ausstellung des Fotografen Martin Schöller. Der hat in der Vergangenheit Porträts von Willem Dafoe, Barack Obama oder Julia Roberts gemacht. Jetzt, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, hat er aber 75 Überlebende fotografiert und zeigt ihre Bilder in Essen. Na, da muss man allerdings auch erstmal hinkommen.
Also ich glaube, ich hätte mir gerne eine Ausstellung angeguckt, aber es ist irgendwie zeitlich dann doch untergegangen, ja.
Diverse Fußballfans haben sich diese Zeit dagegen genommen. Vereine wie der FC Bayern, Schalke oder der BVB haben Fahrten nach Auschwitz organisiert. Und bei den Dortmundern war zum Beispiel der Historiker Andreas Kahrs dabei. Und er hat die Fans gleich mehrere Tage durch das Lager geführt.
Das Lager Auschwitz hatte zum Schluss mehr als 40 Nebenlager. Und wir folgen dort eigentlich immer auch einer sehr konkreten Dortmunder Geschichte, in dem Fall einer Deportation aus Dortmund ins Lager Auschwitz. Zum Beispiel den dort in Dortmund sehr bekannten Hans Frankenthal. Und an seiner Geschichte arbeiten wir verschiedene Aspekte des Lagers ab. Und das sind ja unterschiedlichste Orte, die man besuchen kann. Auschwitz ist ein Name, ein Symbol. Aber wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte, dann braucht man eben ein paar Tage Zeit, um verschiedenste Facetten kennenzulernen.
Und wem das dann doch zu lange dauert, der kann sich auch verhältnismäßig schnell und unkompliziert im Netz informieren. Die Gedenkstätte Auschwitz hat natürlich auch eine eigene Website und einen Twitter-Kanal, @AuschwitzMuseum. Der hat seit einigen Tagen über 1 Million Follower und man sieht dort Bilder und Meldungen, Ausschnitte aus Dokumentationen und man begegnet immer wieder dem Hashtag #NeverForget. Und dieses Motto unterstützt auch Volkhard Knigge, der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.
Wir orientieren uns an diesen Gedenktagen nicht, weil wir uns beschämen wollen, weil wir Asche auf unser Haupt streuen, sondern weil wir Verantwortung für Verbrechen in unserer Geschichte, in der Vergangenheit übernehmen, aber um daraus zu lernen und zu begreifen, was man besser nicht tut heute und morgen, damit Gesellschaften ihren humanen Atem nicht verlieren. Wir arbeiten dem Leben und dem Menschen zuliebe. Das ist ganz, ganz wichtig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Nächte. Das ist das Limit. Länger geht nicht. Danach müsst ihr raus aus dem Hotel, denn die Zimmer in diesem Hotel haben keine Fenster. Ja, so ein Hotel gibt es in Hannover und der Betreiber will sich gegen diese 3-Tage-Auflage bzw. 3-Nächte-Auflage wehren. Und wir würden ganz gerne mal verstehen, was denn jetzt eigentlich das Problem daran ist. Vassili Gollert hat sich schlau gemacht für uns. Vassili, nimm uns mal mit in so ein Zimmer ohne Fenster. Wie sieht's da aus?
Ja, eigentlich wie in jedem normalen Hotelzimmer. Du hast ein Bett, ein Waschbecken, eine Dusche. Die Klos sind allerdings auf dem Flur. Und was noch auffällt, ist vor allem die Größe. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, ist auf etwa 4 Quadratmetern verteilt. Der Vorteil ist, eine Nacht ist ziemlich günstig und liegt preislich so zwischen 25 und 35 Euro. Aber es gibt ausschließlich künstliches Licht, du hast es gerade gesagt. Keine Fenster, aber Frischluft, die durch die Zimmer gepumpt wird.
Okay, aber was ist jetzt das Problem daran, also dass die Zimmer keine Fenster haben?
Erstmal gibt es keins. Sehr viele Menschen ziehen ja beim Schlafen auch die Jalousien runter, damit sie maximale Dunkelheit haben. Mhm. Und das hat mir auch der Schlafmediziner Lennart Knaack bestätigt.
Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn ein Zimmer keine Fenster hat über die Nacht, solange die Temperatur, die Klimatisierung und die Schlafbedingungen im Bett ausreichend sind. Dauerhaft ist es natürlich vielleicht nicht anzustreben, aber bei einem Hotel mit einem fensterlosen Zimmer, wo man 1 oder 2 Nächte dort schläft, könnte es einem Schläfer auch helfen, sozusagen nicht durch externe Lichtreize oder Lärm entsprechend auch gestört zu werden.
Heißt also, es kann sogar ganz praktisch sein, dass der Raum maximal dunkel ist. Es gibt ja auch Leute, für die ist das erstmal ungewöhnlich, in einem Hotel zu pennen. Und wenn es dann ganz dunkel ist, schläft man einfach schneller und leichter ein.
Und warum will die Stadt Hannover dem Betreiber dann vorschreiben, wie lange die Gäste dort unterkommen können?
Das liegt an der niedersächsischen Bauordnung. Da steht drin, dass es in Aufenthaltsräumen eine Belichtung mit Tageslicht geben muss. 3 Tage seien kein Problem, aber alles, was darüber hinausgeht, wäre eins, findet die Stadt Hannover. Der Betreiber hat in seinem Antrag von wenigen Tagen gesprochen. Das könnten aber auch 6 Tage sein, übersetzt aus dem Bürokratiedeutsch.
Ich frage mich gerade, ist das vielleicht ein bisschen kleinlich?
Es kommt drauf an. Ein fensterloses Zimmer ist bei einer Übernachtung kein Problem, aber wenn ein Mensch zu viel Zeit in einem solchen Raum verbringt, also nicht nur die Nacht, sondern vielleicht noch ein bisschen länger da drin bleibt, kann es ganz schnell zu einem werden. Das Licht ist nämlich der wichtigste Zeitgeber, sagt Schlafexperte Lennart Knaack.
Die Problematik kann sein, und wir wissen das auch von zeitgeberfreien Versuchen, wo Menschen in Bunkern über mehrere Wochen untersucht wurden, die kein Tageslicht hatten, dass dann unsere innere Uhr sich verschiebt, und zwar jeden Tag um 1/2 Stunde, und dass dadurch unser Schlaf-Wach-Rhythmus auch gegebenenfalls mit Folgen für unsere Gesundheit und unsere Erholung einfach auch dann unser Rhythmus verloren geht.
Ich glaube, man käme dann auch auf mehr als 24 Stunden. Der Körper würde sich wirklich einmal komplett umstellen. Okay, aber heißt das, die Städte übernehmen quasi so eine Art Fürsorgepflicht oder was?
Das könnte man so sagen. Aus Sicht des Unternehmers machen sie natürlich erstmal sein Geschäft kaputt, weil sie ihm was vorschreiben. Aber die Begrenzung der Stadt ist nicht wirklich beliebig. In Göttingen gibt es ja auch so ein Boxhotel und auch dort gibt es eine Begrenzung auf 3 Tage. Was die Stadt da sehr konkret vorbeugen will, ist zum Beispiel folgender Fall. Ich habe einen Studienplatz bekommen in Göttingen, finde keine Wohnung, weil das super schwierig ist. Ich habe tatsächlich da studiert und es ist wirklich nicht so leicht, eine Wohnung zu finden.
Ja.
So, und dann ziehe ich vorübergehend in dieses Boxhotel, weil es eine bezahlbare Zwischenlösung ist, ne? 25 Euro pro Nacht, ergibt im Monat irgendwie 750 Euro. Zwar teuer, aber geht irgendwie. Ich bin dann in einer neuen Stadt, habe noch keinen Anschluss und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Zeit als nur eine Nacht in diesem fensterlosen Raum verbringe, ist total hoch. Und das kann sich dann natürlich auch negativ auf meine Psyche auswirken.
Also, was wir mitnehmen, fensterlose Hotels sind eine gute, vor allen Dingen eine günstige Alternative für Kurztrips. Mhm. Sie sind aber keine gute Option für Monteure oder Studierende, die länger an einem Ort unterkommen müssen. Vassili Gollot hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist das erste Mal seit Monaten. Griechenland schiebt wieder Geflüchtete ab in die Türkei. Katrin Sieker aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn der Grund dafür?
Dahinter steht ein neues Gesetz, sagt der griechische Vize-Regierungschef Adonis Georgiades. Und das gilt seit Anfang des Monats. Und es beinhaltet, dass Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, nicht einfach Widerspruch einlegen können. Das war bis jetzt relativ einfach möglich für Asylsuchende. Die mussten nur so einen vorgedruckten Antrag ausfüllen. Und jetzt müssen die Antragstellerinnen ihren Widerspruch mit einem juristischen Gutachten begründen.
Das können sich wahrscheinlich die wenigsten Flüchtenden leisten, oder?
Genau, ein juristisches Gutachten kostet Geld und ist aufwendig. Das heißt, damit beantragen auch weniger Menschen eine zweite Stufe ihres Asylverfahrens. Und das bedeutet, die griechische Regierung kann Abgelehnte schneller abschieben. Bisher hat sie kaum davon Gebrauch gemacht. Nicht mal 200 Menschen sind im letzten Jahr in die Türkei abgeschoben worden. Das ist unter anderem von der CDU aus Deutschland kritisiert worden. Der Fraktionsvize Thorsten Frey, der spricht da von einem Verwaltungsversagen in Griechenland. Die Regierung da steht also unter Druck und hat heute dann bekannt gegeben: Wir schicken jetzt jeden Tag 30 Menschen zurück in die Türkei.
Und die Türkei muss die Menschen dann auch aufnehmen wegen des Abkommens mit der EU?
Laut dem Abkommen von 2016 muss die Türkei alle Flüchtlinge und Migrierenden aufnehmen, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln gekommen sind. Und nach dem Abkommen, für das die Türkei auch mehrere Milliarden EU-Gelder bekommt, soll sie auch die Grenzen kontrollieren. Das heißt, sie soll dafür sorgen, dass keine Flüchtenden übers Ägäische Meer nach Griechenland übersetzen.
Und wie gut klappt das?
Im Moment schlecht, denn von der Türkei über die Ägäis auf eine griechische Insel übersetzen, das machen gerade mehr denn je, sagt die Agentur AFP anhand von EU-Kommissionszahlen. Und deshalb wird auch die Türkei von Politikerinnen und Politikern aus Deutschland kritisiert. Unter anderem deshalb war Bundeskanzlerin Angela Merkel auch letzte Woche bei Präsident Recep Tayyip Erdogan und hat mehr Geld in Aussicht gestellt und auch Hilfe bei der Küstenkontrolle. Sie will natürlich verhindern, dass wieder mehr Flüchtlinge in die EU und damit auch nach Deutschland kommen.
Wie ist denn die Lage allgemein in Griechenland und auf den Ägäischen Inseln im Moment?
Die Lage ist schlecht. Auf den griechischen Inseln kommen nicht nur mehr Menschen als je zuvor. Die Lager sind auch heillos überfüllt und dementsprechend fehlt es an allem, an Betten, Lebensmittel, Sachmittel, Betreuung, Hygiene.
Hast du mal ein Beispiel dafür?
Ein Beispiel ist die Insel Lesbos. Das Auffanglager da oder die Lager dort haben Kapazitäten für knapp 3000 Menschen. Es leben aber gerade mehr als 21.000 darin. Also auf einen Platz kommen 7 Schutzsuchende. Und die Insel hat ungefähr 86.000 Einwohner. Auf 4 von den Personen von vor Ort kommt also eine geflüchtete Person. Und auch deswegen steht die griechische Regierung unter Druck und meldet wahrscheinlich jetzt gerade diese Abschiebung. Denn letzten Mittwoch gab es in Griechenland auch große Proteste gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung.
Die griechische Regierung meldet, dass sie wieder Geflüchtete in die Türkei abschiebt nach dem EU-Türkei-Abkommen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Desaster. Katrin Sieker hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Stadt, die knapp 4-mal so groß ist wie Berlin und niemand darf mehr rein oder raus, weil alles unter Quarantäne steht. So ist das im Moment in China, in Wuhan. Das ist eine Stadt, da leben 11 Millionen Menschen und da geht wirklich gar nichts mehr. Schuld ist das Coronavirus. Die chinesische Regierung hat insgesamt 16 Städte abgeschottet, damit sich der Erreger nicht weiter ausbreitet. Bisher sind 80 Menschen daran gestorben. Wie viele sich infiziert haben, das ist schwer zu sagen. Die chinesische Regierung spricht von über 2000. Es gibt aber auch Schätzungen, die gehen von 100.000 aus. Wie verunsichert sind die Menschen in China jetzt im Moment? Ich habe darüber gesprochen mit Lin Hirse, die ist Redakteurin bei der Taz und China-Expertin. Lin, wie sehr beschäftigt dieses Virus die Menschen in China?
Auf jeden Fall sehr. Ich würde sagen, das ist Thema Nummer 1. Da führt kein Weg drumherum. Es ist ja eigentlich gerade Neujahr, chinesisches Neujahr. Das heißt, normalerweise ein total fröhlicher Anlass und schöner Anlass, um zusammenzukommen mit der Familie. Aber alle sprechen über das Virus und alle reden darüber, was zu tun ist, was sie wissen, was sie nicht wissen und so weiter.
Wie gut ist denn das, was an Informationen an die Bevölkerung rausgeht?
Dann muss man natürlich sich fragen, was gut bedeutet. Also sozusagen, ob das heißen soll, dass es gut ist, um die Leute nicht in Panik ausbrechen zu lassen oder ob das einfach tatsächlich die Wahrheit ist, was die Menschen erreicht. Das würde ich sagen, ist aus der Entfernung einfach unglaublich schwer abzuschätzen. Das erschwert auch die Arbeit für viele Journalistinnen und Journalisten, die über das Virus berichten wollen, auch in China oder um China drumherum. Ich würde aber sagen, die Regierung bemüht sich darum, natürlich keine Panik zu verbreiten, zu sagen, wir sind da, wir sind vor Ort, wir fahren dahin, wir stellen eine ganze Stadt unter Quarantäne, sogar mehrere, und bauen neue Krankenhäuser. Das ist die offizielle Linie. Aber natürlich in Zeiten von Social Media erreichen die Menschen auch ganz, ganz andere Nachrichten und Videos, vor allem, die sehr, sehr beunruhigend sein können.
Was heißt das? Weißt du das, was das für Videos sind?
Das sind zum Beispiel Videos von einfach ganz verzweifelten Menschen in überfüllten Krankenhäusern. Also das gab es in den letzten Tagen sehr, sehr oft. Besonders ein Video ist da viel kursiert von einer Frau, die neben einem älteren Mann sitzt. Alle tragen Mundschutz in einem Krankenhaus, das sehr, sehr voll ist. Die stehen auf dem Gang und sie fängt an zu weinen und schüttelt sich so und ruft dabei, sie hat jetzt auch Fieber und sie hat natürlich Sorge, dass sie deswegen auch mit dem Virus infiziert ist, was wir aber natürlich als Beobachterin in dem Moment gar nicht alle bestätigen können oder wissen.
Ja, ist es schwierig, diese Aussage oder überhaupt die Quelle des Videos zu verifizieren?
Es gibt Expertinnen und Experten, die sich darum bemühen. Zum Teil geht das dann. Dann schaut man nach Hinweisen, zum Beispiel, was auf den Krankenhausböden geschrieben ist auf diesen Videos, damit man erkennt, oh, das ist tatsächlich ein Krankenhaus in Wuhan. Mhm. Im Fall von diesem Video ist es jetzt auch möglich gewesen, das zuzuordnen. Aber natürlich weiß niemand, ob diese Frau nun wirklich infiziert ist oder nicht. Die ist halt einfach verzweifelt. Und natürlich so menschliche Verzweiflung auf Video in einem Kontext von so einem Ausbruch von einer solchen Krankheit beunruhigt natürlich Menschen sehr.
Was sagen denn deine Verwandten oder deine Freunde in China? Wie verlässlich schätzen die die Informationen der Regierung ein?
Also alles, was eben, wo ich gerade von gesprochen habe, diese offizielle Linie, der trauen die durchaus. Also die wissen, ja, wenn die Regierung sagt, es wird ein neues Krankenhaus gebaut in Wuhan, dann wird das auch gebaut. Wenn die Stadt unter Quarantäne steht, dann steht die auch unter Quarantäne. Da gibt es schon gewissermaßen Vertrauen, aber schon von Anfang an gab es ein großes Misstrauen, was die Aussagen anging, vor allem zu Beginn des Ausbruchs des Virus, als die ersten Informationen rauskamen dazu, dass sich das nur auf Wuhan beschränkt, auch wie viele Menschen infiziert sind. Also das sind alles Zahlen, die Freunde und auch Verwandte von mir sehr, sehr anzweifeln, weil sie eben auch zum Beispiel sehen, dass, also ein Großteil meiner Familie lebt in Shanghai. Und die sehen auch dort in den Krankenhäusern, dass medizinisches Personal in Schutzanzügen zum Beispiel Menschen auf Liegen durch die Gegend transportiert. Und das macht ihnen natürlich Angst.
Was ist deine Einschätzung, Lynn? Könnte dieses Coronavirus eigentlich auch für die chinesische Regierung zum politischen Problem werden?
Ich denke ja, aber nicht akut. Also ich würde schon auch sagen, dass sich die meisten, die das jetzt ein bisschen intensiver beobachtet haben, da wahrscheinlich einig sind. Akut in diesem Moment nein. Also es wird jetzt nicht so sein, also vermuten die meisten, dass da sofort eine Revolte ausbricht, weil natürlich die Menschen erstmal mit ihren Sorgen beschäftigt sind. Aber langfristig natürlich ist das ein Problem, weil das Virus natürlich einerseits dazu beiträgt, Misstrauen gegenüber dem Vorgehen der Regierung und auch der Stadtregierung, also gar nicht mal nur oberste Ebene, sondern auch weiter darunter zu befeuern. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch was wirtschaftliche Auswirkungen hat. Also dadurch, dass jetzt die letzten Tage und wahrscheinlich ja auch noch mindestens 1-2 Wochen ganz, ganz viel stillsteht in diesem Land, macht China große wirtschaftliche Verluste und ist eh schon dabei, Wirtschaftswachstum, nicht mehr so ein hohes Wirtschaftswachstum zu haben wie in den letzten Jahren. Und das war bisher immer der große Anker, auf den die Kommunistische Partei zählen konnte, um Rückhalt in der Bevölkerung zu haben.
Lynn Hirse hat uns geschildert, wie sehr das Coronavirus die Menschen in China beschäftigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Blue 15 und Green 7. Sagt euch nichts? Ja, ging mir ähnlich bis jetzt. Blue 15 und Green 7, das sind Farbpigmente, die auch zum Tätowieren benutzt werden. Und die sollen gesundheitsschädlich sein. In Kosmetika zum Beispiel, da dürfen die gar nicht rein. Die Europäische Chemikalienagentur sagt, wenn die schon nicht auf die Haut drauf dürfen, dann sollen die bitteschön auch nicht unter die Haut. Und deswegen sollen beide Pigmente verboten werden. Okay, das haben wir jetzt verstanden soweit. Nur, wenn die beiden verboten werden sollen, warum benutzt man nicht einfach andere Farbpigmente? Ich habe mal nachgefragt bei Urban Slamal, der ist Rechtsanwalt und hat sich auf rechtliche Fragen rund um Tätowierung spezialisiert und ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Tattoo e.V. Herr Slamal, warum ist es denn so schwer, Alternativen für diese beiden Tätowierpigmente zu finden?
Gibt es drei relativ simple Gründe. Das eine ist, Tattoo-Farben müssen ja gewisse Eigenschaften erfüllen. Das heißt, die müssen für den Tätowierer einigermaßen leicht unter die Haut zu bringen sein. Die müssen farbstabil bleiben einigermaßen. Das heißt, die müssen in der Haut gut halten. Die dürfen sich auch nicht großartig verändern, was den Farbton angeht. Die sollen farbbrillant sein und sowas alles. Das ist schon mal die eine Sache. Die beiden Pigmente, um die es hier geht, erfüllen diese Anforderungen halt am besten. Und der zweite Punkt ist, die sind halt auch schon seit ewigen Zeiten in Verwendung und zwar als ausgesprochen sicher auch in Verwendung. Verwendung. Das heißt, das sind zwei Pigmente, von denen wir eigentlich aus der praktischen Erfahrung wissen, dass da für den Kunden nichts Schlimmes mit passiert, was diese ganze Verbotsgeschichte so paradox werden lässt.
Okay, und aber in Kosmetika dürfen sie nicht verwendet werden.
Na, das ist nicht ganz richtig. Sie dürfen nur nicht verwendet werden in Haarfärbemitteln. Mhm. Und zwar deshalb, weil die blöderweise nicht nur Haare, sondern auch die Kopfhaut gleich mitfärben.
Ah, das heißt, das würde dann dauerhaft auf der Kopfhaut bleiben, das will man natürlich nicht,
genau,
so gerne.
Genau, man hat dann plötzlich für 3 Wochen einen blauen Kopf und das will natürlich niemand. Mhm. Deshalb gibt es für diese Pigmente keine weiteren Sicherheitseinschätzungen, weil die Kosmetikindustrie die einfach nicht in Verwendung hat. Und deshalb sind sie quasi unfallmäßig mittlerweile bei der ECHA eben auch auf der Verbotsliste für Tattoofarben, ohne dass es da in irgendeiner Weise wirklich gesundheitliche oder sonstige sicherheitstechnische Bedenken gäbe.
Trotzdem,
das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte.
Ja, trotzdem weiß ich jetzt immer noch nicht, warum es schwierig ist, eine Alternative für diese Pigmente zu finden.
Naja, weil es eben keine anderen Pigmente bis jetzt offensichtlich gibt, die gleichzeitig farbbrillant sind, gut in die Haut gehen und gesundheitlich unbedenklich. Man muss sich klar machen, die Farbenhersteller kaufen ja Pigmente auch von den großen Pigmentherstellern ein. Und für die ist die Tattoo-Industrie die kleinste Industrie denkbar. Das heißt, die gehen jetzt auch nicht hin und entwickeln möglicherweise, selbst wenn das ginge, extra für uns neue Pigmente, weil sich das für die finanziell gar nicht lohnt. Das heißt, wir müssen auf das zurückgreifen, was am Markt vorhanden ist. Und da sind diese beiden Pigmente schlicht und ergreifend diejenigen, die mit weitem Abstand alle Anforderungen am besten erfüllen. Es gibt durchaus Alternativen, die sind nur einfach gesundheitlich unverträglich.
Aber gibt es denn für Tätowierfarben konkrete Vorschriften in Deutschland?
Ja, und zwar durch die Tätowiermittelverordnung, die bereits jetzt eine ganz, ganz lange Liste von Stoffen beinhaltet, die eben in Tätowierfarben nicht drin sein dürfen. Also reguliert ist der ganze Bereich, ja.
Okay, reguliert ist er, aber trotzdem gibt es Probleme. Klingt für mich ein bisschen paradox.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Probleme, die da behauptet werden, teilweise, naja, zumindest überhöht werden. Es gibt im Grunde genommen Probleme mit einzelnen Pigmenten, wobei da lustigerweise gerade Blau und Grün nicht zu zählen, auf die manche Leute allergisch reagieren. Ja, das tun aber Leute auf alles Mögliche, ne? Auf Erdnüsse und diverse Baum- und Graspollen und ähnliches. Der Mensch ist grundsätzlich in der Lage, gegen so gut wie alles Allergien zu entwickeln und es wird auch keiner auf die Idee kommen, Erdnüsse zu verbieten.
Okay, dann denken wir das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Würden diese beiden Farbpigmente jetzt tatsächlich verboten? Was würde das denn bedeuten?
Naja, das hätte im Augenblick unterstellt, dass es dabei bleibt, dass die Industrie keine Alternativpigmente zur Verfügung hat, und davon gehe ich aus, zur Folge, dass roundabout 66% der gesamten Farbpalette von Tätowierfarben wegfielen. Denn wir haben ja nicht nur jetzt einfach nur das eine Blau und das eine Grün, sondern wir haben verschiedenste Grün- und Blautöne. Wir haben Mischfarben zwischen Blau und Grün, wie Braun beispielsweise und ähnliche Farben, die auch wegfallen würden, sodass im Ergebnis ein ganz, ganz großer Teil, wie gesagt, weit über die Hälfte der gesamten Farbpalette für Tätowiermittel schlicht und ergreifend weg wären. Das würde faktisch Farbtätowierungen unmöglich machen, sobald da in irgendeiner Weise einer dieser Töne mit drin ist. Das wäre eine Katastrophe für die Industrie.
Zwei Pigmente, die die Grundlage sind für sehr, sehr viele Tattoofarben, sollen verboten werden. Urban Slamal hat uns mal erklärt, warum es eigentlich so schwierig ist, für diese beiden Pigmente Alternativen zu finden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tränen kullern ja oft bei Preisverleihungen, ne? Und das war auch in der Nacht von gestern auf heute so. Da sind ja die Grammys verliehen worden, der Oscar unter den Musikpreisen. Und diese Veranstaltung war aus mehreren Gründen tränenreich und denkwürdig. Details bekommt ihr jetzt von unserem Reporter Vassili Golot.
Ja, der Ort, an dem die Preisverleihung abgehalten wurde, war ja das Staples Center in Los Angeles. Und alle Basketballfans werden wissen, was das für eine Arena, ein Stadion ist. In genau dieser Arena hat der Basketballstar Kobe Bryant über 20 Jahre lang gespielt, gezaubert. Und gestern, die Nachricht hat ja alle, glaube ich, mittlerweile schon erreicht, ist dann neben weiteren Menschen beim Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Und die Grammys wurden nicht abgesagt, auch wenn einige Fans das forderten, aber sie wurden zu einer Art Trauerfeier.
Ich glaube, selbst wenn man sich nicht für Basketball interessiert, also dieser Name Kobe Bryant, der sagt einem was und man weiß eigentlich auch sofort, das war einer der ganz, ganz Großen.
Ja, also das ist, wenn man jetzt eine Fußballparallele zieht, so wie jeder Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kennt. Kobe Bryant ist eine Legende, eine lebende Legende gewesen und hat natürlich nicht nur uns schockiert, sondern auch viele Künstlerinnen und Künstler, alle anwesenden Künstlerinnen und Künstler. Und Alicia Keys, die durch den Abend geführt hat, die das moderiert hat, hat gesagt, wir stehen hier und unsere Herzen sind gebrochen im Haus, das Kobe erschaffen hat. Und musikalisch hat Lizzo, die Rapperin, den Abend eröffnet und auch sie sagte, Tonight is for Kobe.
Das Ganze lag also so ein bisschen über dieser Grammy-Preisverleihung, aber trotzdem gab es natürlich auch, und das ist ja eben auch schön, an diesem Abend Freude und auch ein paar Tränchen, weil eben die Preise auch verliehen worden sind.
Genau, ich habe Lizzo gerade erwähnt, sie hat 3 Grammys abgeräumt, unter anderem für die beste Pop-Solo-Performance. So richtig im Fokus stand aber Billie Eilish, steht ja eh schon seit längerem im Fokus, wird jetzt den neuen Bond-Song machen. 18 Jahre jung, hat als erste Frau in der Grammy-Geschichte in den 4 wichtigsten Kategorien abgeräumt. Album des Jahres, Song des Jahres mit Bad Guy, kennen wir, spielen wir. Beste Aufnahme und beste technische Ausführung, das ist schon ziemlich stark.
Also emotionaler Abend gestern bei den Grammys und zwar auf allen Ebenen. Infos dazu von Vassili Kolot.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.